Ich möchte zunächst über die Transfermoral der DAWI berichten. Und wenn wir uns da die Zahlen anschauen, die jetzt von Deutschland kommen, dann fällt eines auf. Mittlerweile hat die TAWI das klassische chirurgische Verfahren überholt. Aber wenn Sie da genau hinschauen, sehen Sie eines, dass die Anzahl der chirurgischen Aortenklappenersatzoperationen annähernd gleich geblieben ist, also um die 10.000. Nur die Anzahl der TAWIs hat in den letzten 5 bis 6 Jahren deutlich zugenommen. Jetzt können wir darüber spekulieren, warum das so ist, aber es kann natürlich sein, es gibt eine neue Awareness für diese Erkrankung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man auch darüber spekulieren, dass wir heutzutage andere Patienten behandeln, die vielleicht vor 10, 15 Jahren keiner Therapie mehr zugeführt wurde, weil man gesagt hat, ja, diese Patienten haben ein zu hohes operatives Risiko. Und das war ja der Beginn, und das muss man immer festhalten, der Beginn der TAWI war, Patienten etwas anzubieten, die für nicht operabel klassifiziert wurden. Dann ging es weiter zu einer Population von Hochrisikopatienten, und jetzt sind wir mittlerweile bei einer Population von sogenannten Intermediärrisikopatienten. Und vielleicht können wir dann auch beleuchten, was sind solche Patienten. Das heißt aber auch, der Goldstandard, mit dem sich die TAWI messen muss, 2016, ist nach wie vor das chirurgische Verfahren. Und das beinhaltet auch die Haltbarkeit, auch die Dichtheit der Klappe, wenn wir das so betrachten. Was wir hier auch sehen, ist, dass die transapikale Klappe, die auch schon seit Beginn dieser Methodologie, seit 2006, 2007 durchgeführt wird, dass die transapikale Klappe die Anzahl in Deutschland circa gleich bleibt und die transfemorale Klappe doch einen deutlichen Aufschwung genommen hat. Das ist eine Entwicklung der Technologie, das ist der Industrie geschuldet, die immer neuere und kleinere Devices anbietet, um auch über den Leistenzugang diese Klappe implantieren zu können. In Deutschland ist eine besondere Situation. In Deutschland werden weltweit pro Kopf gesehen am meisten TAWIs implantiert. Schweiz kommt dahinter und Österreich ist im europäischen Umfeld auch nicht weit von der Schweiz entfernt. Das Wichtige, und der Andi hat es schon beleuchtet, was macht heutzutage ein erfolgreiches TAWI-Programm aus? Und das erfolgreiche TAWI-Programm wird definiert im Vorfeld. Das beinhaltet die Auswahl der Patienten, die kritische Prüfung der Patienten, und es wurde auch schon erwähnt, dass das oft nicht ausreicht, dass nur innerhalb des engen Hard-Teams, also oft ist das Hard-Team so eng, dass es nur aus 2 Leuten besteht, aus dem Herzchirurgen und dem Kardiologen, sondern es muss andere Berufsgruppen mit involvieren, nämlich auch manchmal den Anästhesisten, aber ganz wichtig auch andere internistische Fechter, auch Geriater, die uns beurteilen können, ob dieser Patient wirklich von einer doch relativ, auch immer noch bei der TAWI betrachtet, einem risikoreichen Eingriff profitieren kann oder nicht. Und wenn wir jetzt Hochrisikopatienten betrachten, helfen uns dabei Scores, die dieses Risiko klar quantifizieren können, aber es ist das Wichtigste, den Patienten genau zu anästhesieren, seinen Status genau zu erheben und dann die großen Komorbiditäten zu evaluieren. Und die großen Komorbiditäten sind heutzutage sicher konkomitante Lungenerkrankung, konkomitante neurologische Erkrankung und konkomitante Nierenerkrankung. Aber auch natürlich gesetztenfalls Voroperationen, insbesondere voroperierte Herzen. Es ist aber durchaus so, wenn jetzt ein Patient nicht geeignet ist für einen chirurgischen Klappenersatz, dass er leider auch aus diversen Gründen immer noch kein Kandidat ist für eine TAWI. Und wenn Sie hier anschauen, ich möchte es nicht im Einzelnen durchgehen, da gibt es ganz klare Gründe, nämlich dann, wenn hier aufgrund der Komorbiditäten nicht angenommen werden kann, dass hier eine Lebensqualitätsverbesserung eintreten kann. Oder wenn aufgrund zum Beispiel von Malignome davon ausgegangen werden kann, dass die Lebenserwartung unter 1 Jahr beträgt. Es gibt dann anatomische Voraussetzungen, und die kommen dann noch, auch bei dem CD-Part von Dr. Stadler, aber es gibt anatomische Ausschlusskriterien, warum wir das nicht machen können, unter anderem auch eine sogenannte feindliche Aorta, eine Aorta, die vielleicht dilatiert ist, die stark verändert ist, stark geschlängelt ist, stark verkalkt ist oder aus anderen Gründen vielleicht auch eine nicht erkannte, bis jetzt erkannte Aortendissektion. Eine relative Kontraindikation, und das ist ein heikles Gebiet, ist auch die Bikuspide-Klappe, weil wir wissen, dass die TAWI bei Bikuspiden-Klappen nicht die gleichen Resultate erzielt wie bei Tricuspiden-Klappen. Was gibt es nun für prinzipielle Verfahren dabei? Das ist einerseits transfemoral gesehen ein ballonexpandierbares System. wo die Klappe, die neue Klappe auf einen Ballon gekrümmt ist und die alte Klappe zur Seite drängt. Dieses Verfahren kann nicht nur für native Klappen verwendet werden, sondern auch für geeignete chirurgische Bioprothesen, wenn sie degeneriert sind. Auf der anderen Seite gibt es selbst expandierbare TAVIs, das sind also Klappen, superannuläre Klappen, die in einen Nitinol-Stent eingenäht sind. Und diese Klappen öffnen sich selber und müssen dann nur an richtiger Lokalisation freigesetzt werden. Was das Setting betrifft, hat sich die Prozedur in den letzten Jahren radikal gewandelt. Nun, die Zugänge wurden also kleiner. Wir brauchen jetzt einen durchschnittlichen Leisten-Gefäßdurchmesser von 5 bis 5,5 mm. Wenn man das vergleicht, waren früher bis zu 8 mm notwendig. Das sind jetzt die knappen Technologien, die auch in Hitzing verwendet werden zum Teil. Es gibt in der Pipeline eine Fülle von neuen Klappentypen. Es sind über 20 in der Pipeline, die da entwickelt werden. Wir verwenden in Hitzing derzeit in transapikal die Accorad, transfemoral die Evolut A, transapikal die Jena Valve und transfemoral die Sapien 3 Klappe. Zur Technologie. Was sich noch verändert hat, ist das Setting, und zwar radikal. In Hitzing wird es derzeit aufgrund der Gegebenheiten im Herzkatheter die transfemorale Klappe implantiert. Wir haben früher hier einen großen Personalaufwand betrieben. Mittlerweile brauchen wir dazu zwei Ärztinnen oder Ärzte. Wir brauchen dazu zwei sterile Schwestern, eine Schwester, die die Klappe präpariert, eine Schwester, die dem Arzt assistiert, dann eine nicht sterile Schwester, meistens zwei Radiotechnologinnen oder Radiotechnologen und natürlich und ganz wichtig die Anästhesie. Die Anästhesie findet heute in fast über 95% der Fälle nicht in Intubationsnarkose fest, sondern in einer wachen Sedierung, dass die Patienten auch teilweise noch interagieren können während der Prozedur. Das ist jetzt nun ein Beispiel einer Implantation einer ballonexpandierbaren Klappe. Was immer dabei notwendig ist und ganz wichtig ist, ist die Visualisierung des Annulus. Das heißt, wir müssen genau feststellen, wo ist denn die Unterkante dieses Annulus der Aortenklappe, damit wir die Höhe der Klappe genau bestimmen können und die Klappe an adäquater Stelle implantieren können. Es folgt eine Ballondilatation der Klappe. Manche verzichten darauf. Wir sind da eher großzügig in der Durchführung dieser Ballondilatation der Klappe, um dann die Klappe genauer zu positionieren. Hier haben wir ein Beispiel einer selbstexpandierenden Klappe. Also wir haben hier die Klappe schon vorgebracht über einen sehr steifen Draht, den man hier im Ventrikel sieht. Und dann wird eine Schutzhülle zurückgezogen und die Klappe wird langsam expandiert. Man sieht bei der nächsten Aufnahme, dass die Klappe hier schon der Stent schon teilweise expandiert ist und die Klappe funktioniert auch schon und hier kann noch ein finales Assessment erfolgen. Wenn man da mit der Höhenlage zufrieden ist, man kann die Klappe auch wieder einfangen und neu positionieren, bis zu 3-mal bei diesem Klappentyp, dann kann man diese Klappe freigeben und hoffen, dass sie dann gut funktionieren wird. Sie haben da gesehen, es ist eine leichte Insuffizienz bei dieser Klappe gewesen und das ist auch noch einer der Achillesfersen bei dieser Methode. Hier ein anderes Beispiel einer ballonexpandierbaren Klappe. Hier sehen Sie die Klappe schon in Position im Bereich des Annulus, wo wir sie hinhaben wollen. Und dann wird unter Rapid Pacing, das ist wichtig, wir müssen das Herz quasi einfrieren mit einer raschen Stimulation. Dann wird die Klappe expandiert und hier ist noch die Aufnahme, diese Klappe hier, eine S3-Klappe, zeigt ein sehr gutes Resultat mit nur sehr minimaler Insuffizienz. Nun zu den Daten. Zunächst konnte gezeigt werden, dass die TAVI einer konservativen Therapie, die es ja im Prinzip nicht gibt, das besteht ja nur aus symptomatischer Therapie, einer symptomatischen Therapie bei Höchstrisiko inoperablen Patienten überlegen ist. Als zweites konnte gezeigt werden, dass bei einem Hochrisikokollektiv in der Partner 1 Studie Kohorte A, dass das Verfahren einem chirurgischen Verfahren bei einem Hochrisikokollektiv äquivalent ist, was die Sterblichkeit betrifft. Und das haben wir jetzt auch schon Daten über 5 Jahre. Da gibt es dann keinen Gap sozusagen, sondern die Sterblichkeit ist bei dieser ballonexpandierbaren Klappe ähnlich. Als zweites konnte dann auch bei dem Hochrisikokollektiv, allerdings waren diese Patienten bei diesem Kollektiv ein bisschen weniger krank, gezeigt werden, dass bei diesem Hochrisikokollektiv sogar die Sterblichkeit etwas verbessert werden konnte. Das war in diesem Fall signifikant. Das war nach einem Jahr so und nach 2 Jahren so. Und da hier war die Nummer-Nitrit 15, das heißt, bei 15 behandelten Patienten konnte ein Todesfall innerhalb von 2 Jahren verändert werden, wenn man das Transkatheterklappenverfahren vergleicht mit dem chirurgischen Verfahren. Es geht weiter, die Geschichte, und jetzt sehr rezent publiziert die Partner-2-Studie. Hier wieder der Vergleich zwischen dem chirurgischen Verfahren und der Transkatheter-Aortenklappenverfahren. Hier habe ich nur aufgezeichnet die transfemorale Gruppe, eine prädefinierte Subgruppe in dieser Analyse. Und hier konnte bei einem Intermediärrisikopopulation, Sie sehen aber die prognostizierte operative Sterblichkeit immer noch 4-8%, konnte gezeigt werden, dass auch hier die TAVI, in Ihnen noch ein sehr kranken Kollektiv, die TAVI hier, was einen kombinierten Endpunkt aus Sterblichkeit und schwerem Schlaganfall betrifft, das chirurgische Verfahren, was diesen kombinierten Endpunkt betrifft, als überlegen gezeigt werden konnte. Sie sehen, dass in dieser Partner-2-Studie wurde immer noch ein älterer Klappentyp verwendet. Man geht noch weiter und jetzt wird auch mit diesen neueren Klappentypen wurde das auch untersucht, und bei der neuesten Klappentyp, der ballonexpandierbaren Klappe, der S3-Klappe, konnte eine sensationelle Sterblichkeit, mittlerweile bei über 1000 Patienten, 30-Tage-Sterblichkeit von 1% erreicht werden. Die Haltbarkeit, offen gestanden, wir wissen noch nicht einen Langzeitverlauf, wir wissen mittlerweile so um die 5 Jahre. Es scheint so zu sein, dass 5 Jahre gut gehen. Es gibt jetzt schon Berichte nach 5 Jahren, dass natürlich diese Klappe auch Degenerationen zeigt. Wir werden sehen, was längerfristige Beobachtungen hier zeigen werden. Aber was wir jetzt sagen können, 5 Jahre scheint es zu halten. Das ist natürlich ein wichtiger Befund und schränkt diese Methode immer noch bei einem jüngeren Kollektiv meiner Meinung nach natürlich ein, wenn die Patienten eine Alternative haben. Was sind jetzt die Komplikationen, vor denen wir uns fürchten müssen? Es sind also die Komplikationen, die in Hitzing da sind. Wir wollen ja ein aktuelles Bild zeigen, hier aufgeführt, um nicht jetzt irgendwie nur Studiendaten und Überdrüberzentren zu präsentieren. Mit was kann man rechnen? In Hitzing kann ich sagen, Hochrisikokollektiv, es waren im Durchschnitt 82-Jährige mit einem logistischen Euroscore von 27%, also eine Sterblichkeit von 27%. Das ist zwar überschätzt, aber immer noch beim SDS-Score von 6,4. Prognostizierten Sterblichkeit in Operation von 6%. Wir haben also eine Mortalität gehabt innerhalb von 30 Tagen von 3,3%. Wir haben Gott sei Dank aufgrund eines guten Pre-Screenings, und das ist viel Arbeit hier, keine Koronarokklusionen erlebt. Wir haben wenige Schlaganfälle gesehen, was sicher noch ein Thema darstellt. In den Jahren insbesondere 2014 und 2015 waren vaskuläre Komplikationen. Wir haben den Eindruck, wir haben es noch nicht statistisch ausgewertet, dass das sukzessive abnimmt, weil die Katheter immer kleiner werden. Schrittmacherimplantationen bleibt ein Thema. Der V-Knoten und die Histruktur läuft sehr knapp neben dem Annulus vorbei, sozusagen, wenn wir die Klappe dort aufdehnen. Wir haben je nach Klappentyp zwischen 10-20% Schrittmacherimplantationen, die neu dazukommen nach der TAVI-Prozedur. Und das ist sicher noch ein Thema, das weiter beleuchtet werden muss, ist die Aorteninsuffizienz. Wir haben im Jahre 14 und 15 doch über 1, also moderate Insuffizienzen bei 10% gesehen. Das ist sicher noch nicht dort, wo man hin will bei diesen Patienten. Blutungen sind sicher auch noch ein Thema, die nehmen aber auch ab. Und natürlich der Kontrastmittelverbrauch. Wir brauchen bei der Prozedur Kontrastmittel. Bei Patienten mit schwerster Niereninsuffizienz ist das ein Problem. Warum sage ich die Aorteninsuffizienz? Da müssen wir noch ein genaues Auge darauf hinwerfen. Wir wissen, dass eine Aorteninsuffizienz, die mehr als leicht ist, die Prognose beeinflusst. Eine leichte kann man akzeptieren, aber mehr als leicht hat einen Prognoseeinfluss in allen Studien, die wir bis jetzt kennen. Was noch ein Thema ist sicherlich, und Sie werden sich fragen, was machen wir hier? Wir dehnen hier einen Ballon auf bei einer hochgradig degenerierten, verkalkten Klappe. Was passiert mit dem ganzen Material? Wo geht das hin? Ja, es gibt Embolisationen, Mikroembolisationen, obwohl ich Ihnen zeigen konnte, dass die Schlaganfallrate zwischen Chirurgie und TAVI gleich ist. Es gibt Mikroembolisationen, die kann man im MR nachweisen. Wir sind dabei zu erforschen, ob hier irgendein Protektionssystem einen Vorteil bietet. Jetzt sehr rezent, nur online publiziert, eine Daten vom DCT, wo man mit einem Protektionssystem nicht nachweisen konnte, dass man hier irgendwelche Parameter verbessern kann, obwohl man bei 99% Debris in diesen Schutzfiltern, die man in die Karotiden platziert, finden kann. Also es gibt dort Debris, und man kann neurokognitive Funktion, war auch nicht unterschiedlich zwischen dem Schutzsystem und dem Nichtschutzsystem. So ist dieses Thema noch offen und gehört natürlich auch noch beobachtet. Kosten. Natürlich müssen wir über Kosten sprechen. Und dank unseres Controllings sozusagen haben wir hier sehr rezente Kosten sozusagen berechnet aus dem Jahre 14 und 15, sind Durchschnittskosten. Nur, dass man ungefähr den Vergleich hat, was kostet heute eine konventionelle Chirurgie bei jetzt nicht Höchstrisikopatienten und was kostet die TAVI. Und wenn Sie alles zusammenzählen, ne, den Aufenthalt und die Supply, also die ganzen Zusatzmaterialien, dann kommen Sie auf diese Summe. Die Summe ist 22.000 versus 14.419 Euro im Krankenhaus Sitzingen, wenn Sie alles mit berücksichtigen, was das bedeutet. Das ist ein Unterschied von 8.000 Euro, das macht es momentan aus. Und man muss natürlich dann immer die Frage stellen, in welchem Rahmen, in welchem Setting kann sich das ein Gesundheitssystem leisten. Ecksteine für ein erfolgreiches TAVI-Programm, ich glaube, das wurde auch vorher schon beleuchtet. Es ist notwendig, das Ganze multiprofessionell betrachten. Das meine ich jetzt nicht nur interdisziplinär, sondern wirklich multiprofessionell. Es braucht Leute, die sich spezifisch damit auseinandersetzen, sei es im Pflegebereich, sei es im radiotechnologischen Bereich, sei es im Intensivbereich. Es ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen Herzchirurgie und Kardiologie hier wichtig, aber sie wird ergänzt durch ganz wichtige Fächer, durch den niedergelassenen Bereich natürlich, die Awareness haben, und durch andere internistische Fächer, Geriater, die uns helfen bei der Entscheidungsfindung, und das ist die Hauptarbeit. Multimodalitätsimaging, ganz wichtig, TTE, CT, Angio, das muss vereint sein, das muss verfügbar sein, da können wir noch an uns arbeiten, an unseren Systemen arbeiten, wir brauchen diese Bildinformation, und wie bedeutsam die CT ist, und das Echo wird in den folgenden Vorträgen dargestellt. Und was ich glaube, was wichtig ist, wir sollten uns immer überlegen bei der Prozedur, was können wir noch weglassen, um nicht irgendwelche Komplikationen bei diesen fragilen Patienten gut zu ernten. Also ich denke hier an den Harnkatheter, wenn man weglassen kann, wunderbar. Ich denke an so wenig Sedierung, so wenig Narkose wie notwendig. Also man sollte das Setting so gestalten, dass die Komplikationen so niedrig sind wie möglich. Vielen Dank.